Ach, du bist doch eh Papas Lieblingskind. Wer Geschwister hat, kennt vielleicht solche Aussagen. Na, geh doch zu Mama, du Muttersöhnchen. Wenn Geschwister sich streiten, dann ist das schnell ein Vorwurf. Wenn du bestraft wirst oder der Vater mit dir schimpft und nicht mit deinem Bruder, dann sagst du schnell, das ist unfair, ich habe gar nichts gemacht. Ich krieg nur wieder Schimpfe und eine Standpauke, weil mein Bruder eben das Lieblingskind der Eltern ist. Mit solchen Erklärungen kann man ganz leicht die eigene Verantwortung und die eigene Schuld beiseite schieben. Denn, nein, ich habe nichts falsch gemacht, alle anderen behandeln mich nur ungerecht. Und so kommt das schnell in unserem Herzen auf. Wenn dann der Bruder ausgeschimpft wird und nicht ich, dann ist das natürlich gerecht, versteht sich. Doch obwohl man leicht zu schnell und unbedacht im Streit vermutet, die Eltern hätten ein Lieblingskind, ist es auf der anderen Seite auch ein ganz reales und echtes Problem. Es ist ein reales und echtes Problem. Es kommt in Familien vor, auch in christlichen Familien, dass ein Kind dem anderen vorgezogen wird, dass die Kinder nicht auf die gleiche Weise geliebt werden von den Eltern, dass ein Kind viel häufiger gelobt wird als das andere. Die Geschenke sind viel größer und persönlicher als die für das andere Kind. Bei jedem Streit wird nur dem einen Kind geglaubt und das andere sofort verdächtigt. Seit einigen Jahren ist elterliche Bevorzugung Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen und demzufolge gibt es in den meisten Familien, je nach Studie, in 70-95% zumindest vorübergehend Phasen, in denen Eltern ihre Kinder unterschiedlich behandeln. Und dauerhaft ausgeprägt ist dieser Missstand in etwa jeder fünften Familie. Und manchmal gibt es Charaktereigenschaften von Kindern, die machen es einem, den Eltern, schwerer. Manche Verhaltensweisen, die sind ein bisschen schwieriger zu tragen. Aber wenn die Eltern die Kinder tatsächlich unterschiedlich lieben und unterschiedlich behandeln, kann das zu langanhaltenden und schweren Folgen führen. Lebenslange Minderwertigkeitsgefühle oder Depressionen oder auch falsche Verständnisse, die sich einbrennen in die Seele, wie solche Überlegungen, ich muss mich anstrengen, ich muss etwas Besonderes leisten, um mir Liebe zu verdienen. Ich muss erfolgreich sein, ich darf mir keinen Fehler erlauben, um positive Aufmerksamkeit zu bekommen. Ungleiche Liebe. Das ist das Thema heute Morgen. Und wir lesen von so einem Fall in der Heiligen Schrift, nämlich in 1. Mose Kapitel 25 in den Versen 27 und 28. 1. Mose 25, Vers 27 und 28. Und die Jungen wuchsen heran. Esau war ein jagdkundiger Mann. Ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Isaak hatte Esau lieb, Rebekka aber hatte Jakob lieb. Was für ein trauriger Vers, oder? Es ist doch eine erschütternd ehrliche Beschreibung, aber so betrübend. Isaak liebte Esau mehr als den Zwillingsbruder Jakob. Und bei Rebekka war es umgekehrt, sie liebte Jakob mehr als Esau. Doch das war nicht nur eine Gefühlslage, heimlich verborgen in ihren Herzen, diese ungleiche Liebe, sie drückte sich auch aus. Sie behandelten Esau und Jakob unterschiedlich. Von Rebekka erfahren wir in den kommenden Kapiteln, wie sie sich extrem einsetzt für den Wohlstand und die Sicherheit von Jakob. Sie sorgt sich um ihn. Aber Esaus Lebensumstände scheinen ihr nicht so besonders wichtig zu sein. Und von Isaak erfahren wir auf der anderen Seite, dass sein Herz so sehr Esau zugetan ist, dass er sogar das Wort Gottes übergehen will, um Esau den Segen zuzusprechen, den Gott Jakob zugedacht hatte. Diese ungleiche Liebe ist nicht nur etwas, womit Isaak und Rebekka irgendwie in ihrem Herzen kämpfen, als eine Form, wie Gläubige eben gegen Sünde und gegen falsche Neigungen und falsche Gefühle ankämpfen müssen. Nein, sie zeigen es, sie leben es aus. Es ist fast wie ein Wettkampf, wer sein Lieblingskind weiter voranbringen kann. Und das ist Gift für eine Familie. Es ist eine Last für die Ehe. Es ist ein Hindernis für die Erziehung. Es ist eine Gefahr für die Kinder. Nun zugegeben, Isaak und Jakob hatten sich schon im Mutterleib gestritten, sagt uns die Bibel. Sie haben sich schon gestoßen und getreten und gehauen, da waren sie noch nicht mal auf der Welt. Aber indem die Eltern jeweils einen Sohn bevorzugten, haben sie die Konkurrenz und die Kämpfe zwischen diesen beiden ungleichen Zwillingen noch weiter angeheizt, anstatt die Beziehung zu beruhigen, anstatt sie zum Frieden zu führen. Streit und Hass zwischen den Brüdern wurden fahrlässig verschlimmert durch die ungleiche Liebe der Eltern. So sehr, dass es sich sogar in den folgenden Generationen fortsetzt, sowohl zwischen den jeweiligen Nachkommen Jakobs und Esaus, die auch später noch verfeindete Nationen waren. Aber auch innerhalb der Familie Jakobs kommt es zu solchen Streitereien. Sowohl zwischen den beiden Ehefrauen Jakobs, die Schwestern waren, aber vor allem dann auch zwischen Josef, dem Lieblingssohn Jakobs, und seinen älteren Brüdern. Die Weise, wie Isaak und Rebekka ihren unterschiedlichen Gefühlen und ihre Zuneigung, wie sie damit umgegangen sind, war eine Ursache für großes Leid und Missgunst und Hass. Und sie sind mit Schuld daran. Doch das Schlimmste daran ist die Begründung. Ist euch das aufgefallen? Die Begründung, die uns der Text hier gibt. In Vers 28 heißt es, und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Nun, Esau war ein echter Kerl. Er liebte diese rohen Kräfte. Er war geschult darin, Wildtiere zu jagen, vielleicht mit Pfeil und Bogen oder indem er Fallen stellte. Aber er war so ein richtig harter Bursche, ein kräftiger Typ, der gerne im Freien war. Ja, er liebte seine Freiheit, das raue Leben, Schlafen unter freiem Himmel, frische Luft, weites Land, Tiere jagen, Spuren deuten, das Wild erlegen, dann die Beute genießen. Er war ein starker, selbstständiger, geschickter Mann. Und Jakob, er war fast das Gegenteil. Er war sittsam, heißt es hier. Wörtlich könnte man sagen, er war vollkommen ein Mann des Sitzens. So ein Schreibtischtyp eben. Der es gerne sauber und ordentlich hat bei sich zu Hause, der es sich gern gemütlich macht im Zelt und nur rausgeht, wenn es sein muss. Er war ein häuslicher Mann. Kein Jack Wolfskin-Abenteurer wie sein Bruder. Vielleicht züchtete er Haustiere oder pflanzte ein Gemüsebeet. Nun, offen gesagt, haben beide Brüder etwas für sich. Sie sind so völlig unterschiedlich, aber man kann nicht sagen, oh, so ein Jägerleben, das ist schlecht und böse. Oder so ein Leben zu Hause, das ist doch nur was für Weichlinge, das ist zu verachten. Nein, es hat beides seinen Nutzen. Sie sind unterschiedlich begabt und unterschiedlich interessiert. Aber das eine ist nicht besser als das andere. Es wird nur zum Problem, weil Isaak das Wildfleisch so gerne isst, das Esau erlegt. Er liebt Esau mehr als Jakob, weil das erlegte Wildfleisch in seinen Mund kommt, sagt die Bibel. Wildbret heißt Wildfleisch. Und es kommt in seinen Mund. Das ist der Grund, warum er Esau lieber hatte als Jakob. Esau war nicht viel gehorsamer, nicht viel hilfsbereiter oder anständiger als Jakob. Nein, Isaak schmeckte einfach, was Esau an Fleisch mitbrachte. Es war eine sinnliche, selbstsüchtige, niedrige Bevorzugung. Nun, es kam bestimmt noch mehr dazu. Vielleicht freute sich Isaak, der selbst eher so der schüchterne Typ war, über so einen stark auftretenden, selbstbewussten Sohn. Vielleicht sah er in Esau gerade etwas, was er selbst nicht so hat und fand das bewundernswert, bemerkenswert. Aber hauptsächlich war es ein Bauchgefühl, wortwörtlich. Wildfleisch war nach seinem Mund. Warum Rebekka Jakob bevorzugte, wird nicht genannt. Vielleicht gefiel es ihr, Jakob oft daheim zu haben, mit ihm viel mehr reden zu können. Vielleicht mochte sie seine ruhige Art mehr als den rohen Charakter Esaus. Es könnte aber auch sein, dass Rebekka beeinflusst war von dieser Vorhersage Gottes, die er ihr noch während ihrer Schwangerschaft sagte. In Vers 23 heißt es, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Rebekka wusste also von diesem Wort Gottes, Jakob wird letztendlich die Oberhand haben. Der Ältere, also Esau, wird dem jüngeren Jakob eines Tages dienen. Also setzt sie auf den Gewinner, der erstmal schwächer wirkt, aber letztendlich doch siegen wird. Nun, keine dieser Begründungen rechtfertigt oder entschuldigt das Verhalten von Isaak und Rebekka. Keins. Als Eltern haben sie die Pflicht und die Verantwortung, in bedingungsloser Liebe für alle ihre Kinder zu sorgen, sie zu fördern, sie zu unterweisen, anstatt sie für eigene Ziele und egoistische Begierden zu missbrauchen. Der Heilige Geist hat uns diese kurze Geschichte eingegeben zu unserer Belehrung und auch zu unserer Warnung, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Ihr Eltern, bevorzugt eure Kinder nicht. Und wenn es Phasen gibt, in denen ihr mit einem Kind besser zurechtkommt als mit dem anderen, in dem ein Kind euch gerade mehr Mühe macht als das andere, gebt Acht, dass ihr es die Kinder nicht spüren lasst und ungerecht handelt. Es kann zu großen Schmerzen und langwierigen Problemen führen. Mir sind gleich mehrere Personen so direkt im Sinn, deren Leben so stark beschädigt wurde, sowohl für das Kind, das ständig bevorzugt wurde. Ich kenne jemand, die wurde ständig bevorzugt von ihren Eltern gegenüber den Geschwistern. Diese Person hat später nie gelernt, eigene Verantwortung zu übernehmen. Es kam eben mit allen Launen und mit all ihren egoistischen Wünschen immer durch. Und auf der anderen Seite ist mir jemand bekannt, der so unfair benachteiligt wurde gegenüber den Geschwistern, dass die Person nur durch Leistung und Arbeit Liebe sucht und noch Jahrzehnte später süchtig ist nach jeder Form der Anerkennung und Aufmerksamkeit, weil er es zu Hause nicht erfahren hat, dass er geliebt wird von seinen Eltern. Und das ist ein echtes Problem, auch in christlichen Familien. Eine falsch ausgerichtete, ungleiche Liebe der Eltern. Jakob und Esau, sie wurden so ungleich geliebt von ihren Eltern. Ja, es ist eine falsche Liebe der Eltern. Aber wir haben noch einen zweiten Punkt. Die falsche Sicht der Liebe Gottes. Wie ist das eigentlich bei Gott? Ist Gott auch so wie Isaak, dass er einen Sohn dem anderen vorzieht? Wieso hatte er denn Rebekka angekündigt, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird? Ist das nicht unfair? Nun, tatsächlich geht der Apostel Paulus in Römer 9 auf dieses Wort Gottes ein und auf die Beziehung Gottes zu diesen beiden Brüdern, Jakob und Esau. Hört einmal, was der Apostel schreibt in Römer 9, Abvers 10. Nicht allein aber bei ihr war es so, das heißt bei Sarah, sondern auch bei Rebekka, als sie von einem, von unserem Vater Isaak, schwanger war. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenen, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Der Jüngere soll über dem Älteren stehen. Warum? Wegen der freien Auswahl Gottes. Nicht wegen dem, was sie getan haben, sondern wegen der Berufung Gottes. Ist denn das zu fassen? Ist Gott etwa auch ein ungerechter Vater? Handelt Gott etwa so wie Isaak und Rebekka, die sich ihre Lieblingskinder auswählen und dadurch großen Schaden anrichten und ungerecht und lieblos mit ihren Kindern umgehen, die sie doch eigentlich alle gleich lieben sollten? Nun, so wird die Lehre der Auserwählung tatsächlich oft verstanden. Und es ist sinnvoll, es anzusprechen in dem Kontext von der ungerechten elterlichen Liebe von Isaak und Rebekka. Nun, zunächst einmal wird dieser Abschnitt aus Römer 9 auf jede erdenkliche Weise versucht umzudeuten, damit es nicht so verstanden wird, wie es offensichtlich dasteht. Es heißt zum Beispiel, hassen meint hier bloß weniger lieben. Im Kontext in Maleachi 1, woher Paulus dieses Zitat nimmt, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst, wird deutlich, dass Gott mit hassen tatsächlich hassen meint, nicht weniger lieben. Er sagt, er wird immer wieder niederreißen, was Edom aufbaut. Egal, wie sehr er sich bemühen wird, immer wieder etwas aufzurichten, Gott wird immer wieder strafen und immer wieder platt machen, was er aufbaut. Robert Haldane, ein hervorragender Kommentator zum Römerbrief, er schreibt, man könnte genauso gut argumentieren, dass Gott mit Lieben weniger hassen meint, anstatt zu lieben. Hier wird willkürlich relativiert, was man nicht hören mag. Dann sagen einige, es geht nicht um die Person Jakob und Esau, sondern sie stehen sinnbildlich für die Völker Israel und Edom. Nun, es stimmt, dass sowohl in der Vorhersage an Rebekka als auch in Maleachi auf die Nachkommenschaft der beiden eingegangen wird. Aber in beiden Fällen beginnt es eindeutig mit den Brüdern als individuelle Personen. Und Paulus erlegt es zweifellos in Römer 9 auf die Individuen aus, weil er damit erklärt, in dem Zusammenhang erklärt er, nicht jeder Nachkomme von Abraham, nicht jeder Israelit gehört wirklich zu den Auserwählten Gottes. Es geht um individuelle Personen. Und als Beispiel gebraucht er Jakob und Esau. Und dann wird gesagt, bei der Auserwählung geht es nicht um das ewige Heil, sondern nur darum, wen Gott in seinem Heilsplan gebraucht und wen nicht. Nun, in Römer 9 geht es um die Auserwählung zum ewigen Heil. Es geht darum, wen Gott zur Herrlichkeit bereitet hat und wen der Zorn Gottes ersucht. Paulus sagt, ich wünschte, ich könnte selber verloren gehen, wenn ich damit mein Volk retten könnte. Es geht um das ewige Heil, nicht einfach nur, inwiefern man gebraucht wird von Gott. In Maleachi geht es zwar auch um zeitliche Umstände, aber es führt hin zum ewigen Zustand, wenn es über Edom heißt, man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünscht hat. Sagt mir nicht hier, es geht es nur um ein paar zeitliche Vorteile. Schließlich wird gesagt, ja, Gott erwählt zum Heil. aber doch nur, weil er im Voraus erkannt hat, wie die Menschen sich entscheiden werden. Letztendlich kommt es doch auf den freien Willen des Menschen an und Gott sieht es nur vorher und entscheidet in diesem Sinne. Doch Paulus betont so deutlich, dass man es gar nicht klarer beschreiben könnte. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan haben, Gedankenstrich, Erklärung, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe. Nochmal zur Bekräftigung, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenen. Paulus, er pausiert und stellt in Gedankenstriche noch einmal ganz deutlich auf, was er meint. Nein, nicht die Werke der Menschen, weder nach der Tat noch zuvor gesehen sind der Grund für Gottes Auswahl, sondern allein sein freier Vorsatz in der Erwählung zum Heil. Der Grund liegt allein in Gott, der beruft, sagt Paulus. Aber wenn das wirklich so ist, wenn es das ist, was Paulus meint in Römer 9, dann müsste man doch sagen, Gott ist ungerecht, oder? Sicher meint Paulus es anders. Wir haben es bestimmt falsch verstanden. Wie fährt Paulus fort? Vers 14. Was sollen wir sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Auf keinen Fall. Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. Es liegt alles am Erbarmen Gottes. Ja, das ist, was Paulus meint. Paulus meint genau das, was bei uns zuallererst die Frage aufruft, ist das nicht ungerecht? Also weg mit all den falschen Versuchen, das Wort Gottes zu relativieren oder zu verdrehen, damit es uns Menschen besser passt. Aber was steht denn nun hier? Ist Gott ein ungerechter Vater, der einfach unter seinen Kindern manche liebt und andere hasst? Ist er vielleicht noch schlimmer als Isaak und Rebekka? Freunde, wir müssen eine Tatsache klipp und klar verstehen. Gott liebt alle seine Kinder gleich. Ja, das klingt gut, nicht wahr? Aber hört einmal, nicht alle Menschen sind seine Kinder. Nicht alle Menschen sind Kinder Gottes. Wundert dich das? Ärgert dich das? Wir haben dieses Verständnis von Gott als den liebenden Vater aller Menschen, als milder, greiser Mann, der bloß hofft, er kann seinen Kindern und Enkelkindern noch irgendwie etwas Gutes mitgeben. Der Dichter Heinrich Heine, er war sein Leben lang nicht besonders religiös, aber zum Ende seines Lebens dachte er ein wenig mehr über Gott und über das Leben nach dem Tod nach. Und er sprach von einem Gott, aber von der christlichen Gemeinde und der Bibel wollte er nichts wissen. Und als er dann schwer gezeichnet von seiner Krankheit im Sterben lag, da hörte er, wie seine Frau Mathilde betete. Sie betete, Gott möge ihm doch seine Sünden vergeben. Und da sagte er zu ihr mit seinen letzten Worten, zweifle nicht daran, meine Liebe, er wird mir verzeihen, das ist sein Geschäft. Das ist sein Geschäft. Das ist seine Pflicht. Das ist seine Aufgabe. Das ist eben das, was Gott tun muss. Mir vergeben. Oh, törichter Mensch. Das ist nicht, was Gott tun muss. Das ist nicht, wozu Gott verpflichtet ist. Gott ist nicht der Vater aller Menschen, denen er Liebe und Barmherzigkeit schuldig ist, weil sie seine Kinder sind. Hast du je gehört, dass der natürliche Mensch ein Kind des Zorns ist? Dass Jesus die ungläubigen Kinder des Teufels nennt? Hast du je gelesen, wie Johannes bezeugt, dass auf jeden, der nicht an Jesus glaubt, der Zorn Gottes bleibt? David weiß in Psalm 5, Verblendete dürfen nicht vor deine Augen hintreten. Du hassest alle, die Götzendienst üben. Du lässt die Lügenredner verloren gehen, den Mann des Blutes und des Truges verabscheut der Herr. Oder weiter im Psalm 11, der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Gewalt hat, liebt, hasst seine Seele. Wie kann das sein? Nein, hier steht nicht, den mag Gott nicht ganz so doll. Er hasst den Gottlosen, sagt die Bibel. Und das zu Recht. Weil wir Menschen Feinde geworden sind von Gott. Die Sünde trennt uns von Gott. Und wir sind von Natur aus keine Kinder Gottes. Ja, er hat uns geschaffen. Ja. Und er sorgt für uns über die Maßen in Güte, in einer allgemeinen Gnade, die wir nicht verdient haben. Die Sintflut war das, was wir verdient haben. Bei der Sintflut Noahs hat Gott für einen Moment gezeigt, was eigentlich seine rechtmäßige Reaktion auf die Sünde und die Schuld der Menschen sein sollte. Wie kann das sein? Muss Gott mich nicht lieben? Es kam einst ein Mann zu einem Prediger und sagte, das ist doch ein schwer verständlicher Text hier in Römer 9. Und der Prediger sagte, oh ja, das sehe ich auch so, wirklich schwer zu verstehen. Aber sagen Sie mir, was genau finden Sie schwer zu verstehen an diesem Text? Und der Mann entgegnete, überrascht, ja, natürlich dieser Satz, Esau habe ich gehasst. Und da sagte der Prediger, ach so, damit habe ich keine Schwierigkeiten. Was ich so unverständlich finde, ist dieser Teil, Jakob habe ich geliebt. Wie kann Gott sündige Menschen lieben? Das ist die Frage. Bei Eltern erwarten wir zu Recht, dass sie ihre Kinder lieben und ihnen Gutes tun. Sie haben diese Verantwortung. Nun stell dir vor, ein junger Mann wird einem Richter vorgeführt. Er hat seine Eltern bestohlen und als sie es entdeckt haben, dass er all ihr Geld genommen hat und ausgegeben hat, hat er sie umgebracht. Nun tritt der Mann vor dem Richter und sagt, bitte erlassen Sie mir meine Strafe. Ich habe gehört, Sie sind ein milder und gnädiger Vater. Nun, wenn Sie so gut sind, lassen Sie mich frei. Und der Richter fragt, du hast deine Eltern bestohlen? Und hast sie auch noch umgebracht? Warum sollte ich dich freilassen? Und der junge Mann sagt, nun, wenn du ein gnädiger Mann bist, dann musst du doch Mitleid mit mir haben. Schließlich bin ich arm und bin ein Waisenkind. Was erwarten wir von einem gerechten Richter? Dass er straft. Seit Adam befindet sich jeder Mensch von Geburt an unter dem Zorngericht Gottes. Er ist ein Feind Gottes, ein Gotteshasser. Und wenn du nach Gerechtigkeit verlangst, wenn du sagst, Gott ist ungerecht, ich will Gerechtigkeit, wenn du nach Gerechtigkeit verlangst, ist es dies, ewige Strafe in der Hölle, denn du bist ein Sünder, du hast den Tod verdient. Jeden Tag brichst du das Gebot Gottes mit deinen Gedanken, mit deinen Worten, mit deinen Taten, jeden Tag. Wenn Gott auf das schaut, was du verdienst, dann ist Strafe gerecht. Wenn er auf deinen Charakter schaut, dann ist Strafe gerecht. Wenn er auf deine Taten schaut, dann ist Strafe gerecht. Wir sind alle von Natur aus Kinder des Zorns, Kinder des Ungehorsams. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, haben wir gelesen. Und die Bibel nun ist sehr ehrlich. Jakob und Esau sind sehr unterschiedlich in ihrem Charakter. Aber wisst ihr was? Es sind beides große Sünder. Jakob mit seinen Betrügereien ist nicht besser als Esau in seiner Gewaltbereitschaft. Beide verdienen die Strafe Gottes. Beide verdienen gerechte Strafe von Gott. Die gerechte Haltung eines heiligen Gottes gegenüber jedem Menschen ist Hass und Zorn. Wegen deiner und meiner Sünde. Und Gott hasst Sünde. Der straft Sünde. Weil er ein heiliger und guter Gott ist. Was Esau erfährt, ist Gerechtigkeit. Wenn Gott sagt, Esau habe ich gehasst, nun das ist Gerechtigkeit. Gott handelt niemals ungerecht. Und trotzdem tut Gott jedem Menschen noch so viel Gutes, versorgt mit Nahrung und beschenkt mit irdischen Freuden. Selbst Esau erfährt so einiges an Bewahrung und Erhalt aus der Hand Gottes. Doch das absolut Erstaunliche ist, was Jakob erfährt, ist nicht Gerechtigkeit, sondern unverdiente Gnade, unverdientes Erbarmen. Und es gibt nur zwei Weisen, wie Gott mit uns Menschen handelt. Entweder gerecht, und das bedeutet ewige Strafe, oder gnädig, und das bedeutet, du verdienst nicht, du bekommst nicht, was du verdient hast, sondern Gott gibt dir Barmherzigkeit, obwohl du nichts dafür getan hast. Wehe dir, wenn du Gottes Gnade seine gerechte Pflicht nennst und wenn du Gottes Strafe ungerechte Härte nennst. Das größte Problem mit der Auserwählung Gottes liegt genau daran. Wir halten Gnade für Gottes Pflicht und wir halten Strafe für ungerechte Härte. Der Hass gegenüber Esau ist gerecht. Doch wie kann Gott dann überhaupt jemanden lieben? Wenn die normale und gerechte Haltung eines heiligen und guten Gottes, der unser aller Schöpfer ist, Strafe und Hass ist. Wie kann Gott dann überhaupt jemanden retten? Nun, es ist nichts, was in dir ist. Weder was Gott voraussieht an Potenzial oder etwas, was dich ein bisschen besser macht als andere. Nein, damit Gott dich lieben kann, muss er dich zu seinem Kind bestimmen. Und das geschieht nicht nach Gerechtigkeit, sondern allein aus Gnade. Weil Gott nicht alle Menschen ins Verderben gibt, sondern aus freier, souveräner Gnade bestimmt hat, einige aus der verdorbenen, sündigen, feindlichen Menschheit zu retten, hat er in freier Gnadenwahl Menschen auserwählt zum Heil und zum ewigen Leben in Herrlichkeit. Und er selbst wird es vollziehen, inmitten der Zeit. Warum sind Adam und Eva nicht auf der Stelle tot umgefallen, als sie von der Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen haben? Nun, war das nicht die gerechte Strafe? An dem Tag, da du davon isst, wirst du gewisslich sterben? Oh ja, das wäre gerecht. Sie haben den Bund mit Gott gebrochen, sie haben ihr Lebensrecht verwirkt. Nun, Gott ließ sie leben. Warum? Aus Gnade. Weil er bestimmt hat, Menschen zu retten. Dafür hat er Menschen erwählt zum Heil und zum ewigen Leben in Herrlichkeit. Dafür hat er seinen ewigen Sohn, Jesus Christus, seinen Hass und seine Strafe, seinen Zorn und sein Gericht erfahren lassen, stellvertretend. Auf Golgatha sehen wir, was wir verdient haben. Den Zorn Gottes. Wir verstehen das Kreuz nicht, wenn wir nicht verstehen, dass Christus dort hing, um den Zorn Gottes an unserer Stelle zu tragen, weil das die normale Haltung ist gegenüber uns als Sünder. Jesus Christus musste am Kreuz sterben, er musste begraben werden und er ist auferstanden. Und allein in Jesus können aus Feinden Gottes und Kindern des Zorns geliebte Kinder Gottes werden. Gott adoptiert Kinder und er schenkt ihnen seinen Geist, der ruft, aber, lieber Vater, wir sind nicht von Natur aus Kinder. In Epheser 1, Vers 3 heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Oh, die Gnade Gottes, die Herrlichkeit der Gnade Gottes soll gepriesen werden, soll erkannt werden, soll geoffenbart werden, indem Gott in Christus Menschen zu seinen Kindern macht. Liebe und Gnade Gottes ist es, über die wir staunen sollten. Nicht sein Gericht. Dass Gott, der gerechte Richter, tatsächlich schuldige Menschen, die den Tod verdient haben, als seine Kinder annimmt und sie liebt in Ewigkeit, allein aus Gnade, das ist das Verblüffende und Schwerverständliche in diesen Aussagen. Und wenn du dich an Gott ärgerst, wegen seiner Gnadenwahl, dann liegt es an deinem falschen Verständnis von dem Stand des Menschen, von der Sündhaftigkeit des Menschen, von dem, was du als Mensch verdienst vor dem guten und heiligen und gerechten Gott. Es ist aus Gnade allein, durch Glauben allein, in Christus allein, dass verlorene Sünder, Kinder des Zorns, Feinde Gottes zu geliebten, angenommenen Kindern Gottes werden können, die Frieden haben mit Gott und Versöhnung, die rufen dürfen, aber lieber Vater, und freimütig Zugang haben zum Thron der Gnade. Oh, verstehe die Liebe Gottes nicht falsch. Ja, er liebt es, gnädig zu sein, aber es ist nicht seine Pflicht. Und den er wählt zum Heil, er erfährt Liebe, die er nicht verdient hat. Derjenige, er soll dienen zur Herrlichkeit der Gnade Gottes, zur Verherrlichung der Gnade Gottes. Aber diejenigen, die nicht an Gott glauben, ach, Gott muss nichts tun, damit sie nicht an ihn glauben. Gott muss nichts tun, damit sie seine Feinde werden. Gott muss nichts tun, damit die Menschen Gott hassen. Er muss sie einfach leben lassen, nach ihrer eigenen Natur. Und die rechtmäßige Haltung Gottes gegenüber solchen, die ihn hassen und all das Gute, ist Hass und Zorn. Nun, ich möchte 4 kurze Anwendungen daraus nehmen. Erstens, und das ist mir wichtig, verzage nicht. Verzage nicht. Wenn wir konfrontiert sind mit diesem Thema, dann kann uns das erschüttern. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, ich habe keinen lebendigen Glauben an Jesus. Ich spüre nicht diese Zuversicht des Herzens. Mein Gewissen hat noch keinen Frieden. Ich fürchte, ich bin kein Kind Gottes. Dabei komme ich regelmäßig in den Gottesdienst und ich lese meine Bibel und ich versuche auch zu beten. Aber irgendwie ist da noch keine Verbindung. Heißt das, Gott hasst mich auf ewig? Heißt das, ich bin einfach verloren? Nein, verzage nicht. Verzage nicht. Auch wenn Gott vor Grundlegung der Welt zum Heil erwählt, so ruft er wirksam erst in dieser Zeit, und zwar mittels der Predigt seines Wortes. So wie heute Morgen. Der Apostel Paulus, er schreibt selbst, dass er von Mutterleib aus auserwählt war von Gott. Aber Christus ist ihm erst auf dem Weg nach Damaskus begegnet, während er die Christen verfolgte. Fahre fort, die Gnadenmittel zu gebrauchen. Lies die Bibel, hör auf sein Wort, bete zum Herrn, bitte Gott um seine Gnade. Und vor allem, wenn du wirklich wünschst, Gemeinschaft mit Gott zu haben, ein Kind Gottes zu sein, wenn du erschrocken bist von deiner eigenen Sünde und dich sehnst nach Frieden und Erlösung, sei guten Mutes. Diese Sehnsucht kommt nicht aus deiner sündigen Natur. Das ist nicht etwas, was in dir aufkommt. Gott hasst keinen Menschen, der sich nach ihm sehnt, der eigentlich seine Annahme und Vergebung und Gemeinschaft sehnt, sondern derjenige, der solch eine Sehnsucht im Herzen hat. Wisst ihr was? An dem wirkt Gott bereits. Verzage nicht. Der Heilige Geist ist bereits am Werk zu neuem Leben. Wenn du überhaupt eine Liebe zu seinem Wort und überhaupt eine Sehnsucht nach Gemeinschaft zu ihm hast. Suche den Herrn, bekenne aufrichtig deine Sünden, bitte ihn um Vergebung, bitte ihn, dass er dir den Heiligen Geist schenkt, als ein klares Siegel der Gottessohnschaft. Verzage nicht. Aber eine zweite Anwendung. Fürchte dich. Fürchte dich. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, was der Pastor dort sagt, ist nicht das, woran ich glaube. Ich habe Gott ganz anders kennengelernt. Dieser Gott, von dem dort auf der Kanzel gepredigt wird, das ist nicht mein Gott. Ich verstehe die Bibel ganz anders. Gott ist barmherzig und gnädig, nicht so hart und drohend, wie er hier gepredigt wird. Nun ja, Gott ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade. Ja und Amen. Aber es heißt genauso, dass er keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die ihn hassen. Du hast kein Recht auf Gnade. Und wenn du dir einen Gott selbst ausmalt, der Sünde einfach übergeht, der einfach in einer großen Milde alle Menschen umarmen will und nur versucht, dass sie doch endlich zu ihm kommen. Nun, was du dir baust, ist ein Götzenbild. Du machst dir selbst einen Gott. Es ist nicht der Gott der Bibel. Es ist nicht, wie Gott sich selbst geoffenbart hat in seinem Wort. Und wenn du denkst, Gott wird mir verzeihen, das ist sein Geschäft, dann muss ich dich warnen. Fürchte dich. Gott lässt sich nicht spotten. Was du säst, wirst du ernten. Du gibst ihm jeden Tag genug Grund, dich in die tiefste Hölle zu werfen. Und irgendwelche verdrehten Postkartensprüche und romantische Aussagen über Gott werden dir nicht helfen, wenn du den Kern des Evangeliums nicht verstehst. Du verstehst nichts von der Gnade Gottes, wenn du nicht den Zorn Gottes bekennen kannst, den deine Sünde rechtmäßig verdient. Du verstehst das Kreuz von Golgatha nicht, wenn du nicht verstehst, was dort passiert ist, dass Christus stellvertretend Zorn getragen hat für unsere Sünde. Christus allein rettet dich vor dem Zorn Gottes. Er allein, darum vertraue dich ihm an. Lass dich versöhnen, lass dich erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Christus hat Gottes Zorn für seine Erwählten am Kreuz getragen. Tue Buße, vertraue dich ihm mit deinem ganzen Leben an. Und dann ist die Vergebung versprochen. Dann ist dir Gnade verheißen, feste, treue, ewige Gnade und wahrhaftige Liebe des Vaters. Und außerdem, freue dich demütig. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, oh Herr, kann es wirklich sein, dass du mich erwählt hast zum ewigen Heil? dass du mich liebst. Obwohl ich so ein großer Sünder bin, mich, der ich doch der unwürdigste aller Sünder bin, kann es wirklich sein, dass Gott mich liebt? Heißt es nicht vielleicht, er hasst mich nur ein bisschen weniger? Oh, wie tief die Gnade Gottes. Die Lehre der Auserwählung soll uns dazu führen, zu dankbarer Demut. Sie darf uns niemals stolz oder überheblich machen. Ja, ich gehöre zu der Elite. Oh nein. Es muss uns demütig machen. Lerne zu staunen über die unbegreifliche, unverdiente, unfassbare Gnade Gottes, der dich als sein Kind angenommen hat, dich versorgt, dich erhält, dich wahrhaftig und unwandelbar liebt in alle Ewigkeit. Trotz all deiner Fehler, trotz all deiner bleibenden Sündhaftigkeit. Die auserwählende Gnade Gottes ist das Einzige, was uns Hoffnung gibt zum Heil. Und es soll uns demütig machen, aber auch dazu führen, dass wir Gott preisen, dass wir die Herrlichkeit seiner Gnade preisen. Und eine letzte Anwendung: Lebe als Kind Gottes. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, nun, ich glaube an Gott. Ich zweifle nicht daran, dass mir meine Sünden vergeben sind. Durch Jesus Christus, meinen Herrn und meinem Erlöser. Aber ich fühle mich nicht besonders geliebt. Ich fühle mich nicht besonders geliebt von Gott. Ich habe lauter Probleme und Schwierigkeiten in meinem Leben. Meine gottlosen Bekannten und Arbeitskollegen, denen geht es gefühlt viel besser als mir. Sie haben ein leichtes Leben und sie haben ihren Spaß und ihre Freude und ich hab ständig zu kämpfen. Nun, die Liebe Gottes gegenüber seinen Kindern beweist sich unter anderem darin, dass er uns nicht so lässt, wie wir sind. Wir werden es in den nächsten Wochen erfahren. Jakob, der Stubenhocker, er musste lernen, unter freiem Himmel zu schlafen. Mit einem Stein als seinem Kissen. Weil er lernen musste, auf Gott zu vertrauen. Und nicht auf irdische und falsche Sicherheiten. Jakob, der Betrüger, er lernte seinen Onkel kennen, der noch ein größerer Betrüger war als er, damit er lernt, seine eigenen Listen aufzugeben. Jakob, der Kämpfer, der um sein Recht kämpfte, um seinen Vorteil. Er musste erfahren, wie sich Gott selbst ihm in den Weg stellt. Er musste mit Gott kämpfen. Mit einem Engel Gottes, um ihn zu demütigen. Ja, seine Hüfte wurde ausgerenkt, dass er humpelte und sich stützen musste auf einen Stab, um zu lernen, wie abhängig er von Gott ist und nicht von seiner eigenen Kraft. Gott heiligte Jakob. Jakob war nicht besser als Esau in seiner Gesinnung, aber Gott veränderte Jakob. Doch er ließ Esau so ignorant und dass er nur auf seine eigene Kraft vertraute, wie zu Beginn. Die Liebe Gottes erweist sich darin, dass er Jakob nicht so ließ, wie er war. Im Hebräerbrief heißt es, in Hebräer 12, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Seht ihr, was die Liebe Gottes macht? Die väterliche Liebe Gottes, sie erzieht, sie züchtigt. Gottes Berufung beweist sich im Leben an der Frucht der Gerechtigkeit, an fortschreitender Heiligung. Gottes Liebe verändert das Leben. Und darum lebe als Kind Gottes. Lass dich von seiner Liebe verändern. Amen.